Gleich geht's los mit der neuen Folge Fritz und Stroh und wir haben natürlich wieder einiges an Themen für euch. Einerseits hat Gianni Infantino die Tür geöffnet und sein Leben wird ruiniert sein. Außerdem sprechen wir natürlich über den großen Streit zweier Bundesliga-Vereine, VfB Stuttgart und Werder Bremen, was da los ist. Wir haben eine Community-Aktion für euch, da könnt ihr mitmachen und wir sprechen natürlich über alle Here We Goes und dann Deals, die es mittlerweile gibt. Viel Spaß!
Fritz und Stroh, die Fußballshow.
Fritz und Stroh. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fritz und Stroh, die Fußballshow mitten in der Sommerpause. Wir sind so vom Fußballkopf her, vom Gefühl her irgendwo zwischen Transfermeldungen, HWGs, DDs, hier wieder ein Testspiel, da eine Verletzung, da ist die Saison schon ruiniert, da ist man gefühlt schon Meister. Die Meinungen gehen auseinander. Mein Name ist Max Fritsching, mir zugeschaltet Michael Strohmeier. Wie ist dein Gefühl?
Ja, mein Gefühl ist auch so, dass ich mich sehr freue auf die neue Saison. Ich freue mich auf alles, was uns da erreicht, aber bevor die Saison losgeht, haben wir etwas vor, was wir im letzten Sommer schon gemacht haben. Und zwar, ich bin frecherweise irgendwann mal einfach in Urlaub gefahren. Ach, das war gar nicht letzte Saison. Ja, doch, war letzte Saison, nicht war letztes Jahr, war im
Monate
April.
Ja,
war kommt mir gefühlt vor wie vor einer Ewigkeit. Nein, aber wir hatten im April ja mal so ein kleines Experiment, weil ich war urlaubend und du hast dir Verstärkung in den Podcast geholt. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert.
Das ist richtig. Das hat damals sehr viel Spaß gemacht. Die zwei Gäste, die ich da am Start hatte. Euch hat es auch Spaß gemacht. Viel gute Kritik dafür bekommen. Und da wir ja jetzt nun mal gerade mitten im Sommer sind und wir beide natürlich auch mal zwischendurch ein paar Tage Urlaub machen sollen, müssen und können, wird es so sein, dass in den nächsten zwei Wochen wir abwechselnd weg sein werden. Wir haben uns perfekt abgestimmt. Ne? Also erst bist du weg, dann bin ich weg. Also das heißt, die beiden kommenden Sonntage ist jeweils nur einer von uns hier am Start und wir haben uns gedacht, wenn wir schon diese Situation haben, dass wir Verstärkung brauchen am Mikrofon, sprechen wir doch einfach nochmal unsere Community an, unser Fußvolk, die Leute, die uns hier zuhören und zuschauen, teilweise schon seit Anbeginn der Menschheit mindestens.
Seit Bolz und Grätsch.
Seit Bolz und Grätsch, teilweise über die gesamte Fumszeit bis hin zu Fritz und Stroh. Gibt es da sehr viele treue Leute, die sicherlich mal Bock haben, hier mit dabei zu sein. Deswegen wollen wir den gleichen Aufruf wie im April quasi nochmal machen und sagen, meldet uns bei euch, wenn ihr dabei sein wollt.
Meldet uns bei euch, ist gut.
Also bei uns natürlich, in den nächsten zwei Wochen, das sind die kommenden beiden Sonntage am 9.8. und 16.8. für die Folge. Wir werden uns thematisch beschäftigen mit der zweiten Bundesliga, denn die zweite Bundesliga startet ja schon am kommenden Wochenende und da die erste Bundesliga dann noch nicht läuft, DFB-Pokal noch nicht ist, stehen die nächsten zwei Wochen im Zeichen der zweiten Bundesliga. Das wollen wir dann auch jeweils an den Sonntagen beleuchten, als Hauptthema hier nehmen. Das heißt, meldet euch bei uns, wenn ihr was zur zweiten Liga sagen könnt und wenn ihr Bock habt, hier in der Folge mal als Gast dabei zu sein, schreibt uns gerne über Instagram oder per Mail. fritzundstroh@gmail.com.
Genau, also wichtig wäre natürlich, dass ihr Bock habt, sowohl Stimme als auch Gesicht in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ja. Das wäre wichtig. Und ja, es wird die große Zweitliga-Ecke zweimal geben mit euch. Ich werde dann auch mal in das Community-Game einsteigen und darf mir auch jemanden ranholen. Da freue ich mich drauf. Genau.
Wichtig ist noch von der technischen Seite, das wollte ich noch erwähnen, haben wir ja im April damals auch erwähnt, du sagst schon, Stimme und Gesicht sollten zu sehen sein, da das hier ja auch ein YouTube-Format ist, das heißt, was ihr technisch mitbringen müsst, ist eine einigermaßen okay Kamera und ein vernünftiges Mikrofon. Schreibt uns da aber gerne, was ihr technisch am Start habt, das heißt, wir können da auch individuell gucken, passt das für uns oder passt das nicht, also ihr müsst jetzt nicht vorher erstmal 18 Technik-Blogs legen, lesen und dann überlegen, ob das passen könnte. Wenn ihr Bock habt, dabei sein wollt, schreibt uns einfach, was ihr an Ausrüstung am Start habt. Dann gucken wir, ob das für uns passt. Von der Software-Seite her braucht ihr nichts machen. Ihr kriegt nur einen Einladungslink. Alles wird von unserer Seite hier gemanagt. Also ihr braucht nur die Hardware an den Start bringen und natürlich eure Fußball-Expertise.
Ja, und vielleicht ein stabiles Internet. Also ja, jetzt 3G hat zwar zur Corona-Zeit, war zur Corona-Zeit sehr wichtig, ist für diesen Podcast allerdings zu wenig.
Ja.
Also da wäre es schon wichtig, dass ihr in einem LAN oder WLAN unterwegs seid und entsprechend stabiles Internet besitzt. Ja.
Ganz genau, also das wären die Voraussetzungen. Schreibt uns gerne, wenn ihr Bock habt, bei den kommenden beiden Sonntagen dabei zu sein. Wir gucken mal, ob wir dann One-on-One machen oder vielleicht eine Dreierrunde, je nachdem, wie viele Leute da Bock haben, dabei zu sein. War beim letzten Mal ja auch cool als Dreierrunde. Also je nachdem, wie viele sich melden, gucken wir mal.
Ja, meldet euch. Wir freuen uns sehr. So, ja, der käsige, wenn der käsige Gianni die Tür zur Privatisierung der WM öffnet, wird sein Leben ruiniert sein und ja, oder zumindest seine Rückendeckung, weil wir hatten das letzte Woche ja schon berichtet. Gianni Infantino wollte gerne die Weltmeisterschaft outsourcen an ein privates Unternehmen, die Vermarktungsrechte also komplett privatisieren und bis auf ein, zwei internationale Verbände sind dann die sonstigen Unterstützer. Die regionalen Verbände wie UEFA, CONCACAF sind auf die Barrikaden gegangen, haben sich gegen diese Idee ausgesprochen.
Ja, gerade die UEFA, die ist vorgetreten und hat der FIFA mehr oder weniger das Messer an den Hals gehalten und gesagt, wenn ihr das so durchzieht, sind wir raus. Dann werden alle unsere Mitgliedsländer werden eure FIFA-Turniere boykottieren. So, und das ist eine krasse Message gewesen, weil die UEFA, ja, die wirkt natürlich im Vergleich mit der FIFA ja wie der absolute Traubenladen, aber da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen. Dass sich die UEFA in sich so einig ist, zeigt ja nochmal, wie extrem der Vorschlag von Infantino war, dass man da tatsächlich die gesamte UEFA zusammengekriegt hat, die dann gesagt hat, so Freunde, wenn ihr das macht, sind wir alle raus. So.
Wir leben in einer Welt, in der die UEFA das moralische Korrektiv ist.
Ja, 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 und wo alle dahinter stehen. So, ne? Ja. Also ich meine, wie viele verschiedene Meinungen gibt es innerhalb der UEFA? Und die haben aber alle zusammen gesagt, so wenn ihr das macht, sind wir komplett raus. Dazu kamen dann noch die mittelamerikanischen Länder, also der mittelamerikanische Verband, der asiatische kam dann auch noch dazu. Also dass einer nach dem anderen ist da mit dazugekommen in diese Boykottdrohung, bis dann eben überhaupt nicht mehr genug Länder übrig waren, um diese Entscheidung dann durchdrücken zu können bei der FIFA. Fand ich einen krassen Moment, also ne, in diesem immer noch grundsätzlich durchkorruptierten Haufen, der sich Fußball nennt in der Welt, war das irgendwie so ein kleiner, erleuchtender Moment, finde ich, dass dann diese Verbände dann irgendwie in dem Moment zusammengehalten haben, ja, auch wenn der einzige Grund dafür war, dass es irgendwo einen Bösewicht gab, der noch schlimmer war als alle anderen zusammen, aber irgendwie war es ein guter Moment, hat mich so ein bisschen erinnert an damals, erinnerst du dich noch, als die Super League gegründet werden sollte?
Ja. Ja,
da gab es da so ein paar Tage danach, wo so nach und nach alle Vereine dann ausgestiegen sind. Da hatte man ja auch so kurz den Eindruck, oh, der Fußball erlebt hier einen wunderschönen Moment des Zusammenhalts, dass man sich gegen dieses Böse, was so irgendwo am Hintergrund da auf uns zukommt, dass man sich da zusammentut. Aber ja, es ist immer noch ein kaputtes Geschäft, aber zumindest mal ein guter Moment.
Ja, Gianni Infantino kann sich eigentlich selber jetzt den FIFA-Friedenspreis verleihen. Ja, denn
eigentlich schon.
Wenn schon irgendwelche Kriege und Völkerrechtsverletzungen Europa nicht einen können, dann ist es die Kapitalisierungsmaschinerie durch Gianni Infantino im Rahmen der FIFA. Also er hat da etwas geschafft, was noch nichts anderes bisher in Europa geschafft hat. Und zwar, dass sich die einzelnen Vertreter der Staaten einig sind. Verrückt.
Ja. Besonders krass auch, dass sehr hochrangige Funktionäre der FIFA, teilweise auch direkte Berater von Infantino, sich zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, egal, wenn wir jetzt unsere Jobs hier verlieren, aber wir müssen uns dagegen stellen, weil das Werk eines Einzelnen ist, da wurden wohl auch FIFA-intern teilweise Korrektive übergangen. Also das ist im Endeffekt, wurde die Aussage getroffen, Infantino hat das quasi alleine durchgedrückt in der FIFA. Dieser Vorschlag der Privatisierung der WM. Und das ist ja unfassbar. Also
Dr. Evil.
Ja, es ist wirklich so. Also Infantino ist das pure Böse. Es ist unfassbar, wirklich.
Herzlich willkommen, Herr Platini. So.
Ja, also.
Wer ist ein Mini-Me?
Weiß ich nicht. Gibt's einen kleinen Glatzkopf, der ihnen hilft? Aber er müsste sich ja selber einfach klonen.
Ja, genau. Das stimmt.
Das wäre dann ja sein Mini. Ja. Aber ich traue es ihm zu. Also das traue ich ihm auch zu, dass er sich selber klont. Gianni Infantino ist einfach Dr. Evil.
Ja.
Wer nicht weiß, wer das ist, googelt Dr. Evil Austin Powers.
Ich glaube, Austin Powers heute auch nicht mehr so bekannt, die Filmreihe, ne?
Ist in Vergessenheit. Ja, wobei, ich sag mal so, die meisten Menschen sind ja mit uns älter geworden. Also wir sollten wahrscheinlich einige ansprechen, die das noch kennen.
Ja.
Ja.
Ich weiß nicht, wie viele 18-Jährige uns zuhören, aber die werden es vielleicht dann nicht mehr kennen. aber die Frage ist ja, was ist die Konsequenz für Gianni Infantino? Er ist jetzt gescheitert mit seinem Alleingang. Jetzt muss es ja eigentlich eine Konsequenz geben dafür, oder?
Ach du, das ist mittlerweile nicht mehr so. Das war früher mal so, dass man über einzelne Affären oder einzelne Sachen im Bereich Politik oder Funktionärswesen gestolpert ist und einfach zurückgetreten ist, weil man sich gedacht hat, naja, ich kann mit dieser Situation jetzt nicht mehr meinen Job ausüben. Das ist mittlerweile gar nicht mehr on vogue. Mittlerweile zieht man einfach durch und wartet, bis die Leute es vergessen haben.
Ja, bisher dachte man ja auch, dass die FIFA in ihrer Scheißigkeit auf Linie wäre, intern, in sich. Also habe ich zumindest von außen so gedacht, dass Infantino den ganzen Laden mitgezogen hat mit seinen Schwachsinnsideen. Scheint aber ja nicht so zu sein. Ne? Er ist ja einen Alleingang offensichtlich gegangen, hat jetzt jede Menge Leute gegen sich aufgebracht. Also eigentlich kann das doch keine Zukunft mehr haben. Ja. Also es muss doch jetzt eine Opposition innerhalb der FIFA geben. Irgendjemand muss doch einen Gegenkandidaten da ins Spiel bringen, den alle jetzt supporten, die das auch abgelehnt haben, was Infantino davor hatte, damit dieser Mann endlich abgelöst wird. Also ja, dein Gedanke ist natürlich richtig, das ist leider heutzutage auch so, aber offensichtlich wendet sich das Blatt ja intern bei der FIFA auch gerade.
Also es gibt ja auch Rücktrittsforderungen, das ist ja schon mal soweit, also aus der UEFA, auch gerade aus Spanien sehr, sehr stark. Müsste halt nur einfach irgendjemand auch mal machen, ne? Das ist halt so ein bisschen das Ding. Also ich glaube, es gibt einen Rat, der das entscheiden muss. Der FIFA-Rat, der dann quasi ihn dazu auffordern muss, zurückzutreten. Wenn das nicht passiert, macht er auch nichts.
Ja klar, der wird natürlich an seinem Stuhl klammern bis zum letzten Moment. Aber ich glaube, nächstes Jahr oder Ende dieses Jahres stehen ja die Wahlen an zum FIFA-Präsidenten. Also da wäre ja die Möglichkeit, irgendeinen Gegenkandidaten ins Spiel zu bringen.
Ja.
Und der hätte natürlich jetzt sehr, sehr gute Chancen, weil sich ja auch intern eben so viel Protest gegen Infantino mittlerweile dann regt. Wir können nur hoffen, dass das passiert, damit dieses wirklich schlimmste Kapitel des Fußballs bisher endlich ein Ende findet.
Ja, aber und glaubst
dieses personifizierte Böse endlich weg ist.
Aber es wurde doch jedes Mal schlimmer. Also was haben wir damals Sepp Blatter verteufelt für seine Korruption und seine
Also du meinst, der Nächste ist dann noch schlimmer als
der Nächste wird immer schlimmer. Ja. Also das, ja.
Ja, aber kann es noch schlimmer werden? Also
Donald Trump.
Ja, genau. Wenn er nicht mehr Präsident der USA ist, macht er die FIFA.
Ja, darf er ja dann. Da hat er jetzt seinen Zeitraum durch.
Ja, nochmal darf er nicht. Ja, klar. Kann danach für die FIFA weitermachen, das stimmt. Ja,
warum nicht?
Ja.
Wird den Fußball sicherlich revolutionieren auf seine.
Ist doch endlich mal ein gemäßigter Mann an der Spitze der FIFA.
Ja.
Ja, also ich habe tatsächlich so ein bisschen Hoffnung nach dieser ganzen Nummer, dass jetzt wirklich endlich mal eine starke Opposition da ist in der FIFA, die Infantino erledigt. Und dann haben wir zumindest die Chance auf eine bessere Zukunft. Ne? Das meine ich.
Ja, die Chance ist da. Warten wir es mal ab.
Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte gewesen in den letzten Tagen. Gucken wir mal so ein bisschen weiter. Natürlich sind wir mittlerweile in der Sommerpause ein bisschen vorangeschritten. Wir lesen ja täglich von Testspielen. Ne? Das ist ja auch wieder so geil. Jede Sommerpause ist das Gleiche. Jedes Testspielergebnis wird ja gedeutet von den Fans.
Ja, ja.
Ne? Es ist ja egal, was passiert. Der BVB verliert da irgendwie zwei Spiele auf der Japan-Reise, wo da teilweise die U19-Spieler gespielt haben. Weltuntergangsstimmung. Kovac raus. So, wann endlich Trainerwechsel beim BVB? Ne? Also es kann ja nicht funktionieren, wenn man nicht mal hier irgendwo in Tokio so ein Testspiel gewinnt. Auf der anderen Seite gibt es dann wieder Vereine, die irgendwo einen größeren Gegner schlagen. Das wird unsere Saison. Ab jetzt nur noch alles geil.
Naja, das finde ich auch immer faszinierend, diese Testspiel-Euphorie oder dieser Testspiel-Pessimismus, der in weiten Teilen herrscht, wo man einfach man weiß es doch mittlerweile. Das ja,
es ist doch
zu
wirklich
sagen.
So. Ich habe mir das auch vor ein paar Jahren wirklich mal einfach angeeignet zu sagen, Testspiele sind egal.
Die sind
es
zum Testen.
Es ist völlig egal. Es hat null Aussagekraft. Guckt euch da einfach mal, macht euch doch mal die Freude. Guckt euch mal Vereine an, so nehmt mal irgendwie eine sehr gute Saison von einem Verein, die da gespielt wurde. Guckt mal, was sie für Testspiele im Sommer hatten. Ob da nicht auch Niederlagen dabei waren. So, du kannst nichts davon ablesen einfach.
Ja, vor allem weißt du ja auch nicht, wer dann wie wo spielt und
Wie die trainiert haben vorher. Ja. Die haben sich wahrscheinlich kaputt gelaufen in den Trainingseinheiten vorher. Die konnten überhaupt nicht mehr und wollten vielleicht auch nicht. Also
ich gerade sagen,
nicht,
willst du dich da verletzen?
Nicht jeder 100% dann in so einem Testkick, ey.
Nee. Willst du dann wirklich gegen, weiß nicht, gegen die Spielvereinigung, oder Vereinsgemeinschaft, Hückelhofen, Ulfkotten, willst du dir da die Knochen zersägen lassen in einem Zweikampf?
Nenn doch hier Ross und Reiter. Der FC Bayern gegen Rottach-Eger. Darauf willst du doch hinaus. Ja. Die Jahr für Jahr demoliert werden von den Bayern. Aber es ist auch gerne mitmachen, weil so spielen sie halt mal gegen den FC Bayern.
Ja, die machen doch ihr Trainingslager immer da und als Dank spielen die dieses Testspiel.
Genau. Und Jahr für Jahr werden die vermöbelt mit 10, 20 Toren.
Ja.
Da wurde tatsächlich bei dem jetzigen Spiel des FC Bayern gegen Rottach-Egern, da wurde sogar irgendwie unser Vereinsfunktionär eingewechselt. Das war einfach so ein Mann mit einer Plauze und einem Schnurrbart. Ja. So, der hat einfach mitgespielt am Ende.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn du als
Und dann gibt es Bayern-Fans, die an diesem Spiel irgendwas ablesen wollen. So, boah, der hat gut performt, der hat 5 Tore gemacht. Das wird seine Saison.
Das wird seine Saison.
gegen den Wurst-Manni gespielt, der da vorher noch irgendwie die Bratwürste gewendet hat auf dem Schwenkgrill. Da wird dann gesagt, ja, der hat 5 Tore gemacht, das wird seine Saison.
Ja, ja, das sind die Testspiele, ne, die dann halt irgendwie, wo du dann sagst, ja, guck da nicht genau hin. Schalke zum Beispiel spielt gegen Hessen-Kassel und Jubicic und Gosens müssen verletzt runter.
So, Gosens ist sogar schwer verletzt, tatsächlich.
Ja, ja. Ist es doch schwerer? Mhm. Wie schwer ist es?
Weiß man noch nicht genau, aber fällt bis auf Weiteres erstmal aus. Also da wird schon über möglicherweise gefährdeten Saisonstart gesprochen. Perfekt für die Schalker.
Ja, das hat sich ja dann richtig gelohnt. Ja, und genau, aber genau so darf es dann halt nicht passieren. Ich glaube, ein ehemaliger Bundesliga-Profi hat ihn sogar abgegrätscht. Muss ich mal gucken, wer das war. Ich habe den Namen gelesen, dachte mir so, ach, der hat doch auch mal höher gespielt. Aber weiß es jetzt nicht mehr. Tue dem Mann damit wahrscheinlich Unrecht, aber
ja. Ja, aber das so ist halt die Sommerpause. Man muss es ja irgendwie überbrücken. Und wenn man nicht gerade die belanglosen Testspiele sich anschaut.
In der ersten Minute hart gefoult worden.
Ja.
Ja,
da war jemand übermotiviert.
Ja.
Ja. Und wenn man nicht gerade die belanglosen Testspiele hat, dann gibt es natürlich die Transfer-News, die einem so ein bisschen die Zeit verkürzen können.
Aber bevor wir da drauf gehen, müssen wir natürlich zumindest nur 2-3 Themen ansprechen, die uns auch per Instagram reingeschüttet wurden.
Ja.
Wir haben ja gefragt, was bewegt euch, worüber sollen wir sprechen? Marc Cucurella hat eine neue Frisur. Es sind Cornrows am Start.
Und, das ist eine klassische Sommerpausensünde.
Wir sind ja als auf jeden Fall modisch interessierter Podcast, als Podcast, der interessiert ist an Optik, an Mode, an Frisuren, an was lassen die Spieler machen. Ne? Zum Beispiel ein Kinn. Sind wir natürlich prädestiniert, darüber zu sprechen. Ich muss sagen, Cornrows sind in 90-95% der Fälle keine gute Frisur.
Ja, das ist richtig. Und ja, sollte man einfach lassen.
Ja.
Dann lauf doch einfach weiter mit deiner Mähne auf.
Handspiel okay. Nicht mehr das Schlimmste, was Cucurella dem Fußball angeht. Das Handspiel gegen Deutschland nicht mehr das Schlimmste, was Cucurella in den letzten Jahren gemacht hat. So möchte ich die Frisur mal rappen.
Dieser Cucurella-Hass ist ja sowieso.
Das ist völliger Schwachsinn.
Kennst du übrigens die Geschichte, warum der schon immer mit langen Haaren aufläuft? Oder die seine Frisur nie geändert hat?
Nee.
Weil er einen autistischen Sohn hat und der ihn dann immer sofort erkennen kann, weil er halt lange Haare hat. Also er sieht dann sehr markant aus auf dem Spielfeld und es geht im Endeffekt einfach nur um seinen Sohn. Deswegen macht er das.
Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte.
Ja.
Was hat sich in der Beziehung zu seinem Sohn jetzt geändert, ist die Frage.
Ja, wahrscheinlich macht er das auch wieder raus nach ein paar Tagen. Ne? Das ist ja wahrscheinlich nur so ein aber er hat sich das Konterfei von De La Fuente tätowieren lassen. Ne? Das war ja seine Einlösung des Versprechens, wenn sie Weltmeister wären, lässt er sich das Gesicht von seinem Trainer auf dem Arm tätowieren, hat er tatsächlich gemacht.
Ja. Ja, man muss sagen, das sind so Aktionen mit der Frisur oder mit dem Tattoo, das macht den Mann auch irgendwie sympathisch.
Absolut, ja, deswegen, also dieser Kukureya-Hass wird auch einseitig gelebt, nur aus Deutschland.
Vor allen Dingen, der ist von vornherein Bullshit gewesen, weil er nichts dafür kann, dass der Schiedsrichter nicht pfeift und der VAR nicht eingreift. Das war von vornherein, deswegen hat es mich während der WM auch immer aufgeregt und gesagt, haltet doch einfach mal die Schnauze mit euren Kukureya. Ausgerechnet Kukureya, ja, der hat ja hier sowieso einen schweren Stand. Juckt, wirklich einen toten Hund.
Das stimmt. Kommen wir vielleicht zum kuriosesten Streit der Sommerpause bisher zwischen zwei Bundesliga-Vereinen, nämlich zwischen Werder Bremen und dem VfB Stuttgart.
Ist das der neue Hass zweier Vereine gegeneinander? Gibt es bald ein neues Derby? Gibt es bald das Schriftart-Derby?
Das Ü-Derby.
Das CI-Derby? Das Ü-Derby, auch gut.
Ja, das stimmt. Ja, worum geht's denn da? Was ist denn da passiert? Was wirft man sich da vor?
Ja, also der VfB Stuttgart und Werder Bremen haben sich gedacht, so, wir brauchen das CI. Wir brauchen etwas, dass wenn wir was posten, wenn wir was veröffentlichen, dass man einen Wiedererkennungswert hat. Und deswegen beauftragen wir eine Marketingagentur, ein neues Design herzustellen. Wir brauchen eine neue Farbe, wir brauchen eine neue Schriftart. Also wir brauchen mehrere neue Farben und eine neue Schriftart. So, und das ist sehr erfolgreich passiert. Und man hat sich die Namen für die Schriftarten und die Farben sogar auch markenrechtlich schützen lassen. Und jetzt gibt es ein Problem. Die haben eine sehr große Ähnlichkeit, diese beiden Schriftarten, weil das Ü, der Umlaut Ü, also U mit zwei Punkten obendrauf, hat halt die beiden Punkte nicht obendrauf, sondern innerhalb des Us bei beiden. Und das sorgt für Ärger, gerade in der Anhängerschaft von beiden, weil die sich sagen, ja, da hat sich die Marketingagentur ja einfach gemacht.
Ja, auch die Schriftdaten an sich sind, finde ich, relativ ähnlich. Also da kann man schon gewisse Ähnlichkeiten sehen. Wurde Werder Bremen da etwa gescammt und die haben denen einfach die VfB-Schriftart nochmal untergejubelt? Ja,
schreib ab, aber lass es nicht so aussehen.
Ja, also der Streit eskaliert an dem Ü. Das ist auch verrückt.
Das Ü, das wird diese Saison das Ü-Derby werden. Ja. Das ist auf jeden Fall verrückt. Ne? Also als Marketingagentur, die spielen in der gleichen Liga. Haben die gedacht, das fällt nicht auf?
Da musst du doch mal gucken, was haben denn die Konkurrenten da so an Schriftart? Also da kannst du doch nicht einfach völlig blind mit irgendwas reinkommen da.
Ich weiß gar nicht, ist es sogar die gleiche Agentur gewesen?
Ich glaube ja. Das ist,
dann brauchst du dich nicht mal umgucken.
Ja, also das ist verrückt.
So, also die Farbpalette, ne? Werder weiß, Wesernebel grau, Weserlicht grün. Die Schriftart nach Günther Bruckmeier benannt. Bruckmeier Neue, der das Werder W entworfen hat. Und leider sind die Ü innerhalb des Us, die Ü-Striche.
Ja, das ist wirklich verrückt. Also für die YouTube-Zuschauer kann ich es mal kurz einblenden. Also das hier ist das Ü für den VfB bei Führich. Und das ist das Ü bei lebenslang Grün-Weiß. Also gewisse Ähnlichkeit kann man schon feststellen.
Also die Schriftart unterscheidet sich schon. Ne? Das muss man sagen. Ja, also ich finde, das von Werder Bremen ist so ein bisschen. Die Buchstaben sind ein bisschen cleaner und oben leicht nach rechts geneigt, während die Buchstaben bei Stuttgart noch so, oben an den Ecken ein bisschen länger sind, ne, so mehr so, ja, ich weiß nicht, irgendwie sieht ein bisschen älter aus. Aber ja, das mit dem Ü. Am Ende ist es eine Sommerloch-News. Sind wir uns doch, also sind wir doch ehrlich, das ist eine News, die findet nur deswegen statt, weil man sonst gar nichts zu berichten hat. Bevor wir zu den Transfers gehen, eine ganz bittere Nachricht und damit auch verbunden von unserer Seite gute Besserung und schnelle Genesungswünsche. Kenneth Eichhorn, das große Talent, was jetzt zu Bayer Leverkusen gewechselt ist, fällt bis auf Weiteres mit unklarer Dauer aus, weil bei ihm eine Stoffwechselerkrankung festgestellt wurde.
Da habe ich sofort an Mario Götze gedacht. Er hatte nämlich dasselbe. Gerade zu seiner Zeit, wo er von den Bayern weg ist, glaube ich, oder so die Bayern-Zeit, da ist es aufgekommen, wo er dann nochmal beim BVB war. Das hat ihm vielleicht auch so ein bisschen die Karriere ruiniert am Ende. Also ruiniert ist natürlich zu krass, aber vielleicht verhindert, ne, dass er dann doch eher zu einem Weltklasse-Spieler dann geworden ist. Das kann richtig übel sein. Also ich hoffe, dass er das schnell in den Griff bekommt, weil das ist wohl sehr schwer auch behandelbar, gerade als Profisportler, weil dich das halt krass bremst. Ne? Ja. Also du bist schneller müde und so, das sind so Auswirkungen davon. Also das
extremer Gewichtsverlust. Also entstanden ist das durch einen, also er hatte erst Magen-Darm, so, dann das ist offiziell, das weiß man, das kann ich sagen. Hatte dann einen extremen Gewichtsverlust und kam nicht wieder in die Spur. Und dann haben sie ihn auf den Kopf gestellt und haben festgestellt, Stoffwechselerkrankung. Und jetzt heißt es Daumen drücken und hoffen, dass man es in den Griff bekommt, dass man es behandeln kann und dass er schnell wieder da ist.
Ja, unfassbar bitter. Natürlich auch für Bayer Leverkusen. Ich meine, die haben den mit so viel Hoffnungen und Erwartungen geholt. Die haben jetzt natürlich kommuniziert, klar, wir wollen lange was von dem haben. Logischerweise geben wir ihm natürlich die Zeit, sich jetzt auf die Genesung dann zu konzentrieren. Aber klar, der war sicherlich als Stammelf-Kandidat eingeplant für die Saison. Also auch Bayer Leverkusen muss da natürlich sportlich gucken. Müssen wir da vielleicht jetzt nochmal irgendwen ranholen, weil du ja gar nicht planen kannst jetzt erstmal mit Eichhorn.
Ja. Naja, da verlieren jetzt alle, aber ja,
wäre für mich auch tatsächlich schon Mann für Kloppos ersten Kader geworden gewesen. Also wenn er da seine ersten Spiele gemacht hätte für Bayer Leverkusen, vielleicht sogar direkt Startelf oder so, das wäre schon Mann für Kloppo gewesen.
Deswegen gute und schnelle Genesung an Kenneth Eichhorn.
Bei Union Berlin gibt's einen interessanten Neuzugang. Das ist vom Namen her etwas, was natürlich uns wieder in die Karten spielt.
Und passt auch irgendwo zum dritten Trikot, muss man an der Stelle sagen.
Ja, das ist richtig. Apropos, ne? Also wer den zweiten Teil von unserem Trikot-Ranking noch nicht gesehen hat, das ist ja mittlerweile schon online. Ne? Wenn ihr den Podcast hier seht, parallel geht der zweite Teil des Trikot-Rankings Bundesliga online und da ist unter anderem das dritte Trikot von Union Berlin dabei und das, wie wir das abgestraft haben, das seht ihr in dem Video. Neuzugang bei Union Berlin ist Emanuel Latte Lahd. Also der Nachname ist Latte Lahd.
Latte Lahd, ja.
Das bestelle ich normalerweise immer bei Starbucks, aber gut.
ich wollte auch sagen, ja, wenn du keinen Bock auf Macchiato hast, dann bestellst du halt Lahd. Ich kenne nur Latte Art. Ne? Das ist das, was man dann tatsächlich im Cappuccino macht, aber
ganz lustig tatsächlich, ich habe bei transfermarkt.de den entsprechenden Artikel, also die Überschrift des Artikels gelesen, da stand, dass der Torjäger Latte Lahd kommt und wenn es so liest, dann könnte da auch stehen, die Torjäger Latte Lahd kommt. So, ja. Also finde ich eine vulgäre Beschreibung für einen großgewachsenen Mittelstürmer, Torjäger Latte, aber gut, kann man machen.
Ja, ist witzig wegen Sex.
Ja, absolut. Apropos Mario Götze. Einer geht hier auch so ein bisschen den Mario-Götze-Weg, nämlich Julian Brandt.
Ja, Julian Brandt wechselt zu Ajax Amsterdam und ich empfinde das als sogenanntes Match.
Ja, Götze ist ja damals zu PSV gegangen, aber Julian Brandt jetzt in dem Fall zu Ajax, aber er geht den holländischen Weg, also raus aus der Bundesliga, vielleicht mal ein bisschen runterkommen, ne? Ein bisschen weniger Fokus, einfach mal wieder kicken bei Ajax.
Ja, und halt auch nicht so weit weg von Deutschland, ne? Also das muss man ja auch dazu sagen.
Muss aber irgendwie sagen, als ich das gelesen habe, also ich finde es ja erstmal gut, ich mag die holländische Liga auch, ich mag Ajax Amsterdam, aber ich war trotzdem ein bisschen unterwältigt von diesem Transfer, oder? Ging dir das anders?
Ja, tatsächlich. Also klar, Julian Brandt hat sicherlich gute Saisons hinter sich, aber was hast du erwartet, wo er hingeht? Italien?
Größere Liga irgendwie, ne? Also zumindest eine Top-Liga, hätte ich jetzt gesagt. Also Leeds United war ja lange mit ihm am Verhandeln. Einige spanische Vereine waren dran. Atletico Madrid wurde tatsächlich zwischendurch mal genannt. Gut, wie konkret das war, kann man jetzt schlecht einschätzen. Aber da wurden auf jeden Fall Top-Ligen genannt, die mit ihm verhandelt haben, ihn haben wollten. Jetzt am Ende wird es in Anführungsstrichen nur Ajax Amsterdam. Und ich meine, der ist ja jetzt auch nicht 35, sondern 30. Also der ist ja eigentlich so in der Blüte seines Schaffens eigentlich.
Aber Champions League spielt er damit ja trotzdem.
Nee, Conference League, Quali. Weil schon seit einigen Jahren ist Ajax abgestürzt in Holland. PSV hat da komplett übernommen. Feyenoord mittlerweile auch deutlich besser als Ajax. Also das ist eher ein Wiederaufbau, den Julian Brandt und auch Marc-André ter Stegen übrigens da in Amsterdam anstreben werden.
Was dann aber ja auch eine gute Sache sein kann. Ne? Also weiß nicht, ich finde das so, nicht so negativ behaftet. Vielleicht hat er auch mit Mario Götze gesprochen. So wie es aussieht, wie die holländische Liga so ist, spielerisch, und vielleicht ist es einfach für ihn auch ein Match. Ich habe übrigens, wenn wir jetzt gerade bei unterwältigt sind, beziehungsweise bei ablösefreien Spielern, habe ich folgendes Gerücht. Nein, es ist kein Gerücht. Es ist einfach, das finde ich fantastisch. Es ist häufig so, dass türkische Vereine einfach Dinge auch mal behaupten. Und ich habe einen Post gesehen von einer Social Media Seite, die Leon Goretzka im Besiktas Istanbul-Trikot gezeigt hat.
Ja, warum nicht? Ne?
Warum nicht? Ja, vielleicht, weil er lieber Richtung Juve oder so geht, aber.
Aber ist ja fix, ist ja noch nichts, ne?
Nee, der ist noch suchend.
Ja.
Ist auf der Suche, Leon.
Goretzka! Könnte ich mir tatsächlich irgendwie vorstellen, dass Goretzka Super League macht.
Boah, ich sehe den in Italien.
Meinst du, der hat jetzt noch wirklich Bock auf kompetitiven Fußball?
Ja, glaube ich schon.
Ich glaube nicht. Ich glaube, der lässt ausklingen.
Ja? Na gut.
Ja, glaube ich schon.
Aber er ist auch noch nicht so alt, ne? Er ist 31.
Eben. Ja, aber er wirkt für mich so, als wäre er durch mit der Karriere. Ich meine, er hat ja auch viel erlebt, viel erreicht, gar keine Frage. Da muss man die Karriere von Goretzka ja auch nicht kleiner machen, als sie ist. Aber er wirkt für mich so ein bisschen so, als wäre er jetzt auf dem Rückweg.
Ja, vielleicht war er ein bisschen satt bei den Bayern oder hatte es satt bei den Bayern.
Ja.
Aber ich kann mir schon vor, also ich weiß nicht, aber den Mann, stellst du dir einfach mal vor, im feinen Zwirn in Mailand unterwegs.
Ja, ist passend.
Das ist ein Match.
Ist passend.
Ja, ja. Gut aussehender Kerl schon, ja. Im italienischen Zwirn.
Ja.
Mach es, Leon.
Ein anderes Gerücht, was es in der Türkei gab, war, dass Jamal Musiala zu Galatasaray ausgeliehen wird, um da Spielpraxis zu sammeln.
Das finde ich tatsächlich, das ist wild.
Und der Verein hat sich offiziell dazu geäußert, ne, weil das in der türkischen Presse wohl so groß gemacht wurde, dass die dazu was sagen mussten.
Und was haben sie gesagt?
Ist Quatsch.
Ja, wir haben uns mit dem Namen Jamal Musiala beschäftigt. Kann ja sein.
Aber wie tief ist Jamal Musiala denn gefallen, dass solche Gerüchte aufkommen?
Ja.
Das ist doch traurig.
Ach ja, nein.
Ja, aber bei einem Topspieler würde doch sowas, also bei einem Topspieler, der seinen Namen recht will, würde doch sowas nicht mal aufkommen.
Ja, aber ich glaube, da greift der Boulevard einfach die Formschwäche auf, die er auch in der WM gezeigt hat, weil ihm die Spielpraxis fehlt und ballert einfach mal das dümmstmögliche Gerücht raus. Also
Ich glaub eher, so langsam wird man auch ungeduldig bei den Bayern. Also das mit der fehlenden Spielpraxis ist ja gar nicht so. Der hat ja schon einiges an Spielen, gerade auch in der Rückrunde, auch für Deutschland dann wieder, auch für die Bayern vorher gemacht. Also so irgendwann muss schon mal wieder was Positiveres kommen bei ihm.
Fast ein appes Bein. Also
absolut, absolut. Sehe ich ja auch so. Aber ich meine, wir sprechen hier immer noch vom Haifischbecken Profifußball. Ja. Und der ist ja nun mal ein Spieler, der im allerobersten Segment unterwegs ist. Und selbst wenn die Verletzung unfassbar schwer ist, irgendwann, aber gerade auch bei seinem Gehalt, fordert man ja dann schon auch mal wieder mehr als jetzt nur irgendwie das, was er bisher gebracht hat, ne?
Ja, aber er ist immer noch ein Diamant im deutschen Fußball. Er ist mit 23, hat er sicherlich auch noch gute 10 Jahre vor sich, die er performen kann. Und ich glaube, dass man beim FCB da schon ja, entspannt. Wobei, ich lese jetzt hier gerade, Asientour bei den Bayern verpasst.
Gehört aber zu den, ja, das lag aber daran, weil Musiala, dass da, ich glaube, irgendwie eine Platte entfernt wurde durch seine OP, ne, die
ja,
er hatte.
Das heißt, er hat ja immer noch, hat ja immer noch ein Thema damit. Also, ja, klar.
Er gehört aber auch zu den Top-Verdienern bei den Bayern, ne. Das heißt, irgendwann wird man beim FC Bayern dann vielleicht auch mal fragen, so, ja, Leute, also schwere Verletzung hin oder her, so ein bisschen Leistung wäre vielleicht auch mal nicht schlecht wieder, ne.
Ja, klar. Ja, mal sehen. Ich glaube aber, dass wir noch weit entfernt davon sind, dass er ausgeliehen wird, um Spielpraxis zu sammeln.
Ja. glaube ich auch. Apropos ausgeliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. Wir haben ein HWG bei Jester Lindström zu Schalke 04.
Stimmt. Also es gibt noch keine offizielle Verkündung durch den Verein, aber es gibt ein Fabrizio Romano HWG.
Habe ich übrigens mit dem Account von Fritz und Stroh drunter geschrieben, dass wir erstmal auf die Bestätigung von Plättigol warten.
Das finde ich auch absolut korrekt. Wir möchten da schon die seriöseste Quelle am Ende.
Ja.
Auf die seriöseste Quelle warten. Erst ein HWG von Plätti ist ein echtes HWG.
So ist es. Wir haben ja letzte Woche drüber schon gesprochen, ne? Also wir waren beide eher skeptisch. Ja,
wir sind
also Laie ohne Kaufoption. Schalke zahlt das ganze Gehalt, aber deutlich reduziert. Also er verzichtet wohl auf viel Geld. Ja, aber irgendwo ist natürlich jeder größere Vertrag für Schalke ein Risiko, weil Schalke halt nicht viel Geld hat. Boah, weiß ich nicht. Also
ja, ich habe ja, du weißt, ich habe einen Softspot für Japaner und genauso habe ich einen Softspot für Skandinavier, spätestens seit Ebbe Sand und Christian Paulsen. Das heißt also Skandinavier auf Schalke. Ich war immer ein riesen Sören Larsen und Peter Löwenkranz-Fan, obwohl sie auch nicht performt haben, immer so, wie sie es hätten tun sollen. Ja. Heißt also, Jesper Lindström hat meinen Rücken.
Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, ob er dem gerecht werden kann.
Ja.
Eintracht Frankfurt hat ganz schön zugeschlagen auf dem Transfermarkt, ne? Die haben die zwei Sechser geholt. Einmal Noel Aseko von den Bayern geholt. Der hat letzte Saison bei Hannover gespielt. Richtig guter Transfer, meines Erachtens. Der war bei Hannover bockstark. Jetzt haben sie noch einen sehr interessanten Mann aus Belgien geholt, Onyedika. Das ist ein richtiger Top-Transfer für relativ wenig Geld. Ich glaube, nur 9 Millionen kostet der, weil der nur noch ein Jahr Restvertrag hat. Also die Doppel-6 ist ein Riesending gewesen bei der Eintracht, die nachbesetzt werden musste. Sie haben dadurch auch defensiv immer wieder Probleme gehabt, weil sie keine guten Sechser hatten. Jetzt haben sie da zwei echt sehr gute Leute dazugeholt. Das könnte die defensiven Probleme der Eintracht mal so ein bisschen in den Griff kriegen.
Ja, bin sowieso gespannt, wie Eintracht Frankfurt in die Saison gehen wird. Über Testspiele haben wir schon gesprochen, die schauen wir uns eh nicht an. Aber nach der letzten Saison verkorkst durch die Entscheidung, was auf der Trainerposition, bin ich mal sehr gespannt. Also bisher wirkt es eigentlich sehr stringent, wie man sich bei der Eintracht entscheidet.
Ja. Wirkt bisher ganz gut, auch mit Adi Hütter. Der scheint den Laden ein bisschen besser in den Griff zu kriegen als Albert Riera.
Also überhaupt,
ja. Gute Nachricht noch aus Mainz. Nadim Amiri bleibt überraschenderweise. Also einen Tag vorher war noch zu lesen, dass er sich wohl mit Leipzig einig sei oder dahin wechseln will. Einen Tag später verkündet der Mann, nö. Ich bleib hier, gefällt mir hier.
Ja, der Mann ist ja auch schon im Rahmen der Nationalmannschaft als sehr charakterstarker, positiv charakterstarker Spieler aufgefallen. Und ja, vielleicht ist es einfach so, dass er sich da so wohl fühlt und dass er auch nicht darauf angewiesen ist, jetzt zu Leipzig zu wechseln. Oder er ist einfach genauso wie wir begeistert vom vom dritten Trikot.
Das kann auch sein. Ich glaube, ehrlich gesagt, er bleibt wegen Philipp Tietz. Ich glaube, die sind seit einem halben Jahr beste Freunde einfach, seitdem die ziemlich zusammenspielen bei Mainz.
Ziemlich beste Freunde.
Und ich glaube, diese Beziehung wollte er nicht aufgeben.
Ja, das kann er. Ja, aber ne, wenn man sich wohlfühlt, kann man auch Leistung bringen. Ne?
Ja, aber es ist ja nicht die erwartbare Entscheidung im Profifußball.
Das stimmt.
Also das ist ja schon was Außergewöhnliches.
Das meine ich ja, vielleicht ist es einfach auch so eine Charakterfrage, dass er sagt, ja, ich könnte jetzt den nächsten Schritt machen, aber vielleicht warte ich noch eine Saison.
Ja, aber auf jeden Fall eine Top-Sache für Mainz, also der wird natürlich wichtig in der kommenden Saison.
Ja, auf der anderen Seite Leistungsträger, ein Leistungsträger, der in die andere Richtung unterwegs ist, zumindest gerüchteweise, ist Aslani, ist kurz vor einem sogenannten HWG.
Ja, genau. Der ist nämlich nicht mehr mitgereist mit den Hoffenheimern ins Trainingslager. Das ist ein klares Indiz dafür, dass er gehen wird. Mit Leipzig ist er sich einig. Mit dem BVB war er sich nämlich auch schon einig. Aber der Transfer scheitert daran, dass Guirassy nicht geht. Es gab keinen Abnehmer für Serhou Guirassy. Wenn das passiert wäre, also wenn Guirassy gegangen wäre, hätten sie von der Kohle auf jeden Fall Aslani geholt. Weil da gibt es eine Verbindung auch mit Ole Boog, ne? Die waren zusammen in Elversberg. Der hätte dem BVB auf jeden Fall zugesagt. Ja. Aber so öffnet sich diese Tür dann nicht mehr und so geht er jetzt eben zu Leipzig.
Ja, und es gibt zwar noch keine offizielle Verkündung, aber die Medien berichten, Füsnik Aslani ist dann einig mit Leipzig und er macht dann halt diesen Weg. Ne? Also er macht dann nicht wie Amiri so, ich bleibe jetzt hier und guck, was nächste Saison geht, sondern ich mache den nächsten Schritt. Und ich glaube, als Spieler, unabhängig davon, was man von RB Leipzig hält, ist RB Leipzig eigentlich immer ein Sprungbrett. Denn wenn man als Talent oder als aussichtsreicher Spieler dort landet, meistens reicht es dann auch für den nächsten Step.
Ja, das stimmt. Und Leipzig braucht einen guten Mittelstürmer. Ich glaube, die Rolle wird er auch gut ausfüllen. Also mit Romelu und Harder ist man ja nicht nachhaltig zufrieden. Einer von beiden wird bestimmt auch noch gehen. Also da kommt er in eine Situation, wo er gut aufspielen kann. Ich traue ihm zu, dass er da richtig Tore macht in Leipzig.
Ja, und ich denke mal, Leipzig wird in der Sommerpause auch noch mal einen kleinen Geldregen bekommen. Denn einer, der auch als Diamant gehandelt wurde, der sowohl bei Leipzig performt hat, als dann auch bei der WM, ist Yann Diomandé. Und der ist kurz vorm Trainingslager, hat eine Erkältung und bleibt zu Hause.
Ja.
Und da gehen die Gerüchte los. Bam, gehen die durch die Decke.
Gelben geholt hat der Mann.
Mit Ankündigung aber.
Ja, das sieht Friedrich Merz aber gar nicht gerne. Ja, wobei es kein Deutscher ist, egal.
Ja. Aber zahlt er nicht ein trotzdem, wenn er in Deutschland arbeitet? Also
ja gut, klar, stimmt. Er ist Arbeitnehmer in Deutschland. Ne? Das heißt, irgendwo Steuern zahlt der Mann ja dann auch hier. Ne?
Ja. Die Entgeltfortzahlung möchte ich aber nicht sehen. Der ist in Gesprächen bei Real Madrid.
Ja. Stell dir mal vor, der wäre Deutscher. Dann hieß der einfach Yann Diamant.
Ja. Stabiler Name.
Finde ich auch.
Ja.
Leipzig ist weiter tätig auf dem Transfermarkt, auf der Torhüter-Position gibt es noch ein bisschen Bewegung. Gulaschi geht zu Villarreal.
Ja, hat wahrscheinlich auch genug. Also der war lange genug bei Leipzig. Ja, komm,
weißt du was,
es reicht. Ich muss auch mal was anderes sehen, deswegen geht er zu Villarreal. Dafür holt man sich dann einen alten Bekannten. Herr Nyland.
Örjan Nyland, der war nämlich schon mal in Leipzig vor, ich glaube, 3-4 Jahren. Und den haben wir natürlich bei der WM für die Norweger im Tor gesehen. Und da hat er natürlich, bis auf seinen üblen Patzer gegen die Engländer im, was war es, 8. oder 4. Finale, war der richtig stark. Also von daher hat er sich den Schritt verdient.
Den Herrn Nyland haben sie sich warm gehalten.
Ja. Allerdings, klare Nummer 1 bei den Leipzigern ab der kommenden Saison ist ja Martin van de Voort. Deswegen geht Gulaschi auch, weil der jetzt da quasi die Wachablösung gemacht hat. Der wird die klare Nummer 1 sein und Nyland dann die erfahrene Nummer 2 dahinter.
Ja. Ja. Ansonsten haben wir jetzt hier noch das Talent Alai Begovic, der bei Bayer Leverkusen unter Vertrag war, aber ausgeliehen war an Salzburg und jetzt für 35 schmale Millionen zu Juventus Turin wechselt. Das ist vielleicht auch nochmal spannend.
Der hat nie ein Spiel für Leverkusen gemacht, das ist ja auch krank,
wild,
ne?
Oder?
Ja, das ist wild, weil sie einfach die Rückkaufoption gezogen haben von Salzburg. Ich glaube, 8 Millionen oder so. Und jetzt verkaufen sie ihn weiter für 35 an Juve. Bombengeschäft für Bayer Leverkusen, aber auch irgendwie eine ganz seltsame Nummer.
Ja, weil dann, probier doch wenigstens aus, ob der vielleicht auch helfen kann sportlich. Ne?
Ja, er passt wohl nicht so in die Spielidee des neuen Trainers, Martinez. Deswegen passte es wohl nicht und so richtig einen Stammplatz wollten sie ihm dann auch nicht geben und deswegen wollte er selber dann auch weg. Also das war der Grund. Ist ja sportlich auch halbwegs nachvollziehbar, dass man dann sagt, gut, bevor wir jetzt einen Spielertypen hier halten, nur aus Prinzip, der ja aber vielleicht jetzt gar nicht so gut zu unserer Spielidee passt, nehmen wir lieber die Kohle mit und holen davon noch einen anderen.
Ja, und ein Transfer, den wir erwähnen müssen, obwohl er in der Regionalliga stattfindet, ist der von Matthew Collins zu TSV 1860 München. Und da könnte man jetzt sagen, ja, aber Matthew Collins, keine Ahnung, 1860 München, was ist da passiert? Sind da Gelder geflossen? Gibt es da Klatsch und Tratsch? Hat er mit irgendeinem Trainer geschlafen oder so? Nein, es ist einfach der Sohn von Phil Collins.
Ja.
Ja, I can feel it ne? Coming in the air tonight. Liebe ja. Löwen.
ja, an der Grünwalder Straße kann man es jetzt langsam kommen fühlen in ja. der Nacht heute.
Ja. Hoffentlich gibt es keinen Drummer ja. Mit Matthew Collins. Aber ja, es
das ist verrückt.
Völlig, völlig verrückt.
Ich meine, was kommt da irgendwie noch als nächstes? Irgendwie der Sohn von Rod Stewart spielt, weiß ich nicht. Ja.
Egal, wo er spielt, ich hoffe, die Auslosung des Pokals macht wieder Rod Stewart.
Number 5! Ich möchte diese Folge hier beschließen ja. mit ein bisschen Fußnews, die ich hier noch vorbereitet habe. Besonders schön für alle YouTube-Zuschauer, aber für die Podcast-Hörer werde ich es natürlich erklären. Bei einem U15-Spiel in Brasilien kam es zu einer kuriosen Szene, als sich ein Papagei während der Partie in den Sinkflug begab und zwei Spieler ins Visier nahm. Und ich lasse das Ding gerade mal auf YouTube hier abspielen. Da könnt ihr sehen, wie ein Papagei mehrere Spieler bei einem U15-Spiel in Brasilien attackiert hat.
Ja, da sollte man mal den VAR einschalten.
Guck mal da, da fliegt er eben einfach in den Nacken. Der fliegt da irgendwie auf einem Meter Höhe über, ja. Über den Rasen und greift da mehrere Spieler an. Das ist auch verrückt.
Ja, vor allen Dingen angreifen. Also hat er wirklich angegriffen oder wollte er einfach landen?
Der wollte auf dem landen und dem, weiß ich nicht, die Haare lausen oder so. Ja. Keine Ahnung. Ja, der war auch ganz schön panisch, der Spieler.
Ja, boah, der wollte wirklich hinten reinknabbern.
Ja, ja.
Mit seinem Schnabel.
Das ist verrückt.
Das ist wirklich verrückt. Ja, also Tiere, kuriose Tiere auf Fußballplätzen ist auch fantastisch. Es ging letztens oder jetzt schon wieder so eine Compilation, ein absoluter Klassiker durch Social Media, auch typisches Sommerloch-Thema. Maskottchen in Minutes of Silence. Ich liebe es. Es gibt das nichts stimmt. Besseres als witzige Maskottchen, die versuchen, betreten zu Boden zu schauen während einer Schweigeminute. Also das ist auch, da habe ich auch einen absoluten Softspot für. Und natürlich so tierische Begegnungen auf dem Platz. Wenn es nicht gerade Möwen sind, die abgeknallt werden von einem Ball. Also das finde ich nicht so gut.
Ein Bild für die Götter, wenn du da irgendwie so einen grinsenden Comic-Elefanten hast, der zu Boden guckt, während da irgendwie die Schweigeminute für die verstorbene Vereinslegende im Stadion stattfindet.
Oh, herrlich, ey.
Es ist toll.
Es ist großartig.
Ja, also, das war's für heute, würde ich sagen. Da möchte ich mal kurz den Aufruf vom Beginn der Folge wiederholen. Meldet euch gerne, wenn ihr als Gast dabei sein wollt in den kommenden beiden Folgen. Schreibt uns. Und wir sind sehr gespannt, was da so für Meldungen kommen.
Ja.
Wir haben Bock, mit euch eine Folge zu machen. Oder
absolut.
Zwei.
Absolut. Und an dieser Stelle kann ich jetzt nämlich schon mal sagen, bis in 2 Wochen.
Ja, du bist jetzt erstmal raus ich übernehme ab der nächsten Woche. Also, ich bin sehr gespannt auf eure Zuschriften. Ich sag Power-Ciao und
fulminante Grüße.